Wir haben es alle irgendwie mitbekommen. Die Spritpreise sind ja gerade einfach so hoch wie noch nie. Und darüber regen sich jetzt auch mega viele Leute auf.
Ja, und deshalb hat jetzt die Regierung auch verschiedene Entlastungen vorgeschlagen, um Menschen beim Tanken, aber auch allgemein bei den hohen Energiepreisen einfach zu entlasten. Und wir schauen uns an, welche Entlastungen da gerade geplant sind und vor allem, wie generationengerecht die überhaupt sind. Das heißt also, werden Belastungen einer Gesellschaft, wie jetzt zum Beispiel die hohen Spritkosten, gerecht auf alle Generationen ausgeglichen von der Politik, sodass keine Generation einen Nachteil hat. Und da geht es natürlich nicht nur um die jetzt schon lebenden Generationen, sondern auch um die, die noch gar nicht geboren sind. Ich bin Victoria.
Und ich bin Johanna.
Und los geht's mit dieser neuen Folge.
Die und du. Dein Politik-Podcast von Das Ding und dem SWR Hauptstadtstudio Berlin.
Vielleicht geht's einigen von euch ja auch so. Bei uns waren jetzt die höheren Benzinpreise nicht so das Top-Thema, einfach weil die uns jetzt im Alltag gar nicht so sehr begegnet sind. Wir zwei leben ja jetzt in Berlin und hier kommen wir mit dem ÖPNV überall hin. Aber es hat halt nicht jeder diese Möglichkeit, auf sein Auto zu verzichten. Und viele junge Leute sind einfach auch auf ihr Auto angewiesen.
Ja, wir sind ja auch eher in so einer dörflichen Region zur Schule gegangen. Und ich zum Beispiel wäre auch ohne mein Auto gar nicht in die Schule gekommen oder nicht immer zurückgekommen oder so. Also da war man irgendwie schon aufs Auto angewiesen. Und wem es auch so geht, ist zum Beispiel Silke. Sie lebt in einem Dorf in Bayern und braucht ihr Auto zum Beispiel auch, um auf die Ausbildung und zurückzukommen. Mit ihr sprechen wir auch und wir sprechen auch mit Jörg Tremmel von der Stiftung Generationengerechtigkeit und treffen auch Christian Dürr von der FDP, weil von ihm wollen wir mal wissen, wie generationengerecht die Ideen der Bundesregierung eigentlich sind. Aber bevor wir das jetzt alles machen, müssen wir erstmal checken, warum die Spritpreise gerade so hoch sind wie noch nie. Und dazu sprechen wir jetzt mit Christopher aus dem SWR Hauptstadtstudio. Hi Christopher.
Hallo.
Warum ist Benzin denn gerade so teuer?
Das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist natürlich auch hier der Krieg in der Ukraine. Da haben jetzt einige Länder auf der Welt, unter anderem auch Deutschland, Wirtschaftsstrafen ausgesprochen gegen Russland und haben sozusagen gesagt, wir wollen euer Öl jetzt nicht mehr kaufen, um euch nicht zu unterstützen. Das Problem dabei ist aber, Russland ist der zweitgrößte Ölproduzent der Welt und der fällt jetzt weg. Das heißt, alle anderen Ölproduzenten können jetzt mehr verlangen, weil es gibt weniger Öl auf der Welt. Und dann wird es eben teurer. Das ist ein Grund. Der andere Grund ist, Öl wird in Dollar bezahlt. Und momentan ist der Wechselkurs Euro zu Dollar relativ ungünstig. Auch das macht das teurer. Und dann kommt noch dazu der CO2-Preis. Das wurde vor längerem schon beschlossen. Der CO2-Preis wird auf den Liter Benzin auch aufgeschlagen. Und der soll eigentlich dafür sorgen, dass mehr Leute auf E-Mobilität umsteigen und sozusagen die Mobilität umweltfreundlicher wird. Aber auch das sorgt wieder für ein paar Cent. Jetzt ist es aber auch so, es gibt Experten, die sagen, ja, das erklärt einen Teil dieses hohen Benzinpreises, aber nicht alles. Und da gibt es jetzt einen Verdacht, nämlich, dass die Ölkonzerne einfach höhere Preise verlangen, um höhere Gewinne zu machen. Das ist die eine Theorie. Die andere Theorie ist, die machen das, um Druck auszuüben auf die Bundesregierung, damit sie wiederum die Steuern senkt. Also auch da wieder dann mehr Gewinn hängen bleibt. Und da gibt es jetzt das Bundeskartellamt, das ist dafür zuständig, sowas zu untersuchen und dann auch zu bestrafen, weil das darf nicht sein. Also Dinge, die Kunden benachteiligen, also uns alle, indem sich Firmen absprechen, die dürfen nicht sein in Deutschland. Und deswegen gibt es dieses Amt und das wird jetzt untersucht, ob das wirklich so ist.
Wenn ich jetzt selbst gar kein Auto habe und gar kein Auto fahre, haben die höheren Preise dann trotzdem was mit mir zu tun? Also spüre ich da auch irgendwelche Auswirkungen?
Ja, weil am Ende der Spritpreis fast auf alles aufgeschlagen wird, was wir so kaufen, was wir so brauchen. Das heißt, wenn wir in den Supermarkt gehen und irgendwas kaufen, das ist da ja hingefahren worden. Mindestens einmal lag das in irgendeinem LKW und ist in den Supermarkt gefahren worden, ist von der, weiß ich nicht, wenn es jetzt um Obst geht, dann ist das vom Bauernhof erstmal in irgendeine Fabrik gefahren worden. Also da fallen immer Spritpreise an und die werden am Ende natürlich auch auf diese Produkte mit oben drauf geschlagen.
Das heißt, alles wird jetzt irgendwie teurer dadurch auch.
Das ist gut möglich und das merken ja auch schon ganz viele. Also die Discounter haben auch schon gesagt, ja, wir schlagen jetzt auf, gerade auf so Grundlebensmittel wie zum Beispiel Butter oder Milch, schlagen wir jetzt schon was auf, weil die sind teurer geworden im Einkauf und das müssen wir natürlich auch weitergeben.
Okay, da war unsere erste Einschätzung, dass uns die teuren Benzinpreise gar nicht so betreffen, irgendwie voll falsch. Also dadurch, dass jetzt alles teurer wird, auch im Supermarkt und so, betreffen uns natürlich auch die höheren Spritkosten.
Ich finde es auch krass, dass wieder alles so zusammenhängt, was man ja erstmal gar nicht so denkt. Also jetzt ist in der Ukraine Krieg und ich meine, wir sind ja jetzt nicht vor Ort, aber irgendwie spüren wir auch hier noch Auswirkungen von diesem Krieg.
Wir wissen jetzt also schon mal, warum die Benzinpreise aktuell so hoch sind wie noch nie. Und wenn man jetzt zum Beispiel selber Auto fährt und vielleicht sogar aufs Auto angewiesen ist, dann können die hohen Preise eine ganz schöne Einschränkung sein. Und so geht es zum Beispiel auch Silke. Sie hat sich über Insta bei uns gemeldet. Sie ist 18 und lebt in Bayern in einer ländlichen Region. Und da ist der ÖPNV quasi nicht vorhanden. Und die nächstgrößere Stadt ist Passau. Da muss sie ungefähr so eine Stunde mit dem Auto hinfahren. Und da macht sie eben auch ihre Ausbildung seit September im Bereich Groß- und Außenhandelsmanagement. Johanna hat mal mit ihr gesprochen.
Hi Silke.
Hallo.
Wie sehr belasten dich denn die teureren Spritpreise in deinem Alltag?
Die teureren Spritpreise bedeuten für mich, dass ich eben möglichst wenige Kilometer mit dem Auto fahre oder eben, was ich jetzt sehr darauf achte, eben Termine zusammenzulegen. Das heißt, dass ich, wenn ich weiß, ich muss, habe heute noch einen Termin, dann lege ich mir den eventuell so, dass ich den gleich von der Arbeit zu dem Termin fahren kann und das zeitlich schaffe oder dass ich dann auf dem Weg beispielsweise Privates auch noch mache, dass ich eventuell eine Freundin oder so besuche, dass ich eben keine doppelten Wege auf mich nehmen muss. Damit ist so schon sehr belastet, dass private Sachen, Freizeitaktivitäten sehr teuer werden durch den Anfahrts- und Heimweg, dass ich mir das 2-3 Mal überlege, ob ich jetzt wirklich ins Kino will oder ob ich jetzt wirklich diese Freundin noch besuchen will oder reicht es auch, wenn ich sie anrufe.
Wenn du die Termine zusammenlegst, nimmt das dann auch irgendwie mehr Zeit in Anspruch bei dir?
Ja, genau. Es ist halt oft mit Wartezeiten verbunden. Wenn ich jetzt beispielsweise nach der Arbeit, aber erst eine Stunde später meinem Arzttermin oder sonstigen Shoppingtrip mit meinen Freundinnen macht. Das ist dann einfach mit sehr viel Warten im Auto. Das ist eine Wartezeit, die für mich oft sehr nutzlos ist, da ich im Auto, wenn ich warte, nicht viel erledigen kann. Ich kann nicht zu Hause produktiv sein, Haushalt irgendwas erledigen oder sonstiges und das raubt mir Zeit.
Wie schätzt du das ein? Wie lange so im Durchschnitt das dann länger dauert als normal?
Ja, für mein Gefühl komme ich halt deutlich später nach Hause. Dann kann es gut mal sein, dass ich erst um 19, 20, 21 Uhr nach Hause komme von der Arbeit und das finde ich schon ein Problem.
Also man hat ja gerade schon gehört, aus Silkes Sicht ist es super wichtig, dass sie jetzt irgendwie schnell dann eine Erleichterung bekommt, weil sie muss sich einfach schon in ihrer Freizeit voll einschränken, weil sie einfach diese hohen Kosten nicht so tragen kann. Und wenn ich jetzt in Silkes Situation wäre, dann würde ich mir auch einfach nur wünschen, dass das Benzin möglichst schnell günstiger werden würde. Jetzt hat die Ampelkoalition ja Lösungen vorgestellt, wie man Menschen wie jetzt zum Beispiel auch Silke entlasten kann. Und da ging es ja nicht nur um den Spritpreis, sondern auch generell um die Entlastung wegen der gestiegenen Energiepreise. Und darüber sprechen wir jetzt mit Efi Seibert aus dem SWR Hauptstadtstudio. Hi Efi.
Hallo.
Was für Lösungen hat die Koalition denn jetzt vorgestellt, um Menschen in Deutschland, wie zum Beispiel auch Silke, zu entlasten?
Silke spart demnächst, wenn sie mit ihrem Auto zur Tankstelle fährt. Sie muss nämlich dann 30 Cent weniger zahlen pro Liter Benzin, falls sie einen Benziner hat. Sollte sie ein Dieselauto fahren, sind es leider nur 14 Cent weniger. Das hat was mit den Steuern zu tun. Denn das, was es billiger macht, ist, weil der Staat die Steuern auf den Sprit senkt. Und das kann der Staat nicht einfach so machen, wie er will, sonst wäre es noch viel billiger, sondern er muss sich da an europäische Mindeststeuerregeln halten. Darum ist es eben bei Benzin jetzt mehr als bei Diesel. Außerdem, wenn Silke ihr Auto mal stehen lässt, profitiert sie auch, denn es soll 3 Monate lang ein Superspar-Ticket sozusagen geben für Bus und Bahn im Nahverkehr. Das soll dann nämlich nur 9 Euro kosten. Die Frage ist natürlich immer, wie geht das dann? Also wenn man schon ein Abo hat, kann man das dann zurückgeben oder nicht? Das sind dann so die Fragen, die in den Ministerien und in den Verkehrsbetrieben jetzt dann entschieden werden müssen. Das wird noch ein bisschen kompliziert. So ganz schnell wird es nicht sein, aber alle hoffen, dass es tatsächlich im April schon losgehen kann. Dann gibt es noch 300 Euro extra Energiepauschale. Allerdings Im Moment sieht es so aus, dass das nur für Leute ist, die einen Job haben. Also die kriegen das dann direkt am Monatsende auf ihren Lohn draufgeschlagen und der Arbeitgeber muss gucken, wie er das Geld dann vom Staat zurückkriegt. Oder aber wenn man freiberuflich arbeitet, dann muss man weniger Steuern vorauszahlen. Aber für alle anderen, also sprich Studenten oder Azubis, da ist noch nicht so richtig klar. Studenten kriegen es mit Sicherheit nicht Stand jetzt, denn die werden ja auch anders unterstützt, zum Beispiel durch BAföG oder aber auch durch Wohngeld. Bei den Azubis, da ist noch nicht so ganz klar, wie das laufen soll. Ich denke mal, die Feinheiten, die werden dann noch nachgeliefert. Vielleicht kann man sich aber auch Geld von den Eltern wiederholen, denn die Familien, die bekommen pro Kind auch nochmal 100 Euro.
Ist es denn jetzt schon sicher, dass die ganzen Maßnahmen kommen oder muss darüber erst noch abgestimmt werden?
Nee, diese Maßnahmen kommen. Das kann die Regierung auch quasi als Koalition so entschließen. Was dann noch passieren wird, ist, dass der Preis dafür sehr hoch ist und der muss durchs Parlament. Aber da Sie ja eben die Mehrheit im Parlament haben, können Sie es eben mit Ihren Stimmen dann auch durchdrücken, denn das kostet ja auch eine Menge Geld.
Weiß man denn jetzt auch schon, wann die Maßnahmen in Kraft treten werden?
Also sie sollen sehr, sehr schnell kommen. Bei Leuten, die zum Beispiel angestellt sind, also Azubis oder so, die kriegen das direkt auf ihren Lohn, auf ihr Gehalt obendrauf und dann der Arbeitgeber kriegt es dann quasi vom Staat zurück. Also das soll sehr, sehr schnell gehen. An der Tankstelle kann es ja auch rucki-zucki gehen, weil die können ja einfach umstellen und dann gut ist. Also es geht auch ganz flott. Es wird ein bisschen schwieriger für Freiberufler, weil die ja nicht irgendwie Lohn bekommen, sondern immer Aufträge. Die müssen ja Steuern vorauszahlen und da soll es so sein, dass sie dann weniger Steuern vorauszahlen. Also für alle, die schon in Startups unterwegs oder selber auch selbstständig sind, da geht es dann über diesen Weg. Das ist wahrscheinlich letzten Endes auch schon noch mit der einen oder anderen mit dem einen oder anderen Formular verbunden. Und ich glaube, dass so die etwas tiefere Ebene in den Ministerien, die raufen sich jetzt natürlich die Haare, weil die müssen dann diese ganzen Details ausarbeiten. Also oh, wen müssen wir alles benachrichtigen? Oh Gott, es gibt ja kein Papier. Wie kriegen wir die ganzen Mailadressen von allen Leuten, die das jetzt wissen müssen? Was machen wir da für Fristen? Also das ist so der Kleinkram, der hinter solchen großen Würfen dann immer hinterher klackert. Und der ist dann für so diese Ebene in den Ministerien mit viel Arbeit verbunden. Aber das ist normal, das kennen die.
Und gibt es auch schon einen Plan für das ÖPNV-Ticket, ab wann man sich das so günstig kaufen kann?
Also Stand jetzt noch nicht. Das hat aber auch was damit zu tun, dass da wieder die Länder mit ins Spiel kommen. Weil gerade sehr häufig eben so Regionalbahnen etc., das wird ja unter Länderregie oder unter Stadtregie oder so laufen. Auch da werden noch einige Verhandlungen laufen sicherlich, wie man das denn jetzt mit wem wieder abrechnet. Und dazu kommt, man weiß natürlich Stand jetzt auch gar nicht so ganz genau, wie viele Leute denn da mitmachen werden. Also wie viele Leute lassen jetzt dann tatsächlich ihr Auto stehen und steigen um auf Bus und Bahn? Oder wie viele Leute sagen, oh prima, wenn es jetzt weniger kostet, kann ich ja doch weiter Auto fahren. Also das ist so ein bisschen eine offene Rechnung. Also die Grünen hoffen sicherlich, dass mehr Leute eben jetzt Bus fahren oder Bahn. Und die FDP sagt, okay, für Leute, die unbedingt Auto fahren müssen und pendeln, weil es auch keine tollen Zugverbindungen gibt und Busse, die können halt jetzt eben dann beim Auto bleiben.
Die haben ja jetzt 11 Stunden verhandelt in der Koalition, also mega, mega lange. Wie kann ich mir das denn vorstellen? War das so lange, weil sich einfach jeder irgendwie durchsetzen wollte mit dem Vorschlag oder warum haben die so lange gebraucht?
Naja, muss ja gucken, es sind 3 Parteien in dieser Koalition, also in dieser Ampel. Und die haben ja bis vor gar nicht allzu langer Zeit mit 3 sehr unterschiedlichen Programmen Wahl gemacht und auch gegeneinander Wahl gemacht. Die hatten ja zum Teil völlig unterschiedliche Vorstellungen, wie es mit unserer Gesellschaft und hier weitergehen soll. Die sind jetzt aber alle eine Regierung und die haben für sich entschieden, dass sie den anderen nicht immer hundertprozentig überzeugen müssen von meins ist der richtige Weg und wenn du nicht meiner Meinung bist, wenn wir nicht meine Lösung nehmen, dann bin ich stinkig und dann mache ich nicht mit, weil dann kommt man nirgendwo hin. Die müssen pragmatisch arbeiten, wenn sie so 3 unterschiedliche Meinungen haben. Und die lassen dem jeweils anderen auch seine Meinung. Das heißt, natürlich verhandeln die schon, dass sich nicht, also wie Christian Lindner mit seinen Tankrabatten, dass das nicht so geht. Das hätte nämlich tatsächlich wirklich, wäre noch sehr viel teurer geworden. Die SPD zum Beispiel hat gesagt, wir wollen das schon so machen, dass nicht der SUV-Fahrer, der sein dickes Auto da alleine durch die Stadt steuert, dass der dann total entlastet wird, genauso wie eine Familie, die irgendwie nicht weiß, wie sie die Miete oder das Studium des Kindes bezahlen soll. So, das ist dann die SPD, die darauf achtet. Und was dabei rausgekommen ist, ist, dass letzten Endes jeder eigentlich was gekriegt hat. Die Grünen eben zum Beispiel eben Umwelttickets, wenn man es mal so nennt. Die FDP die geringeren Benzinpreise und die SPD die Entlastung von armen Familien. Das heißt aber auf Deutsch, wenn jeder etwas kriegt, steigt auch der Preis für das Gesamtpaket, weil überall darf jemand Geld verteilen. Und das bedeutet wiederum, einer muss es am Ende bezahlen. Das sind Schulden und diese Schulden lösen sich nicht in Luft aus, diese Schulden bleiben und
die nächsten Generationen abbezahlen.
Also ich war jetzt erstmal voll überrascht, wie umfangreich diese Maßnahme oder dieses Paket jetzt ist. Und das finde ich eigentlich ganz gut jetzt an der Ampel, dass da irgendwie so die besten Dinge oder zumindest, sage ich mal, gute Dinge aus den drei verschiedenen Parteien mit drin sind dann in diesem einen Paket statt jetzt nur ein Vorschlag.
Ja, und auch vor allem für uns junge Leute ist es auch gut, dass da jetzt viele Maßnahmen dabei sind, die auch bei uns jungen Leuten wirklich mal ankommen und dass jetzt auch geplant ist, dass die Hilfe wirklich schnell kommt und nicht erst irgendwie, keine Ahnung, dass es Monate dauert, bis da mal was passiert.
Und ich fand es jetzt auch krass zu hören, dass die einfach die ganze Nacht, also 11 Stunden am Stück durchgearbeitet haben, weil, also ich denke mal, dass sie dann auch hart diskutiert haben, was man ja sonst gar nicht so mitkriegt, weil die Regierung ja jetzt bisher eigentlich immer so ziemlich geschlossen aufgetreten ist, was ja bei vorherigen auch nicht immer so der Fall war.
Über eine schnellere Hilfe würde sich ja einfach mal generell jeder freuen. Silke ja zum Beispiel auch. Und ich würde mir auch denken, ist ganz nice, jetzt habe ich einfach mal wieder mehr Geld auf dem Konto. Aber ob so eine Maßnahme auch auf lange Sicht eine gute Idee ist, daran denkt man erstmal gar nicht. Und darüber habe ich jetzt irgendwie in den Nachrichten auch noch gar nicht so viel mitbekommen. Wie generationengerecht eigentlich solche Entscheidungen sind, die dann von der Politik getroffen werden. Und was bedeuten die eigentlich für uns? Darüber haben wir jetzt mit Jörg Tremmel von der Stiftung Generationengerechtigkeit gesprochen.
Und noch ein kurzer Hinweis fürs Verständnis. Ich habe mit Jörg vor den Verhandlungen der Koalition gesprochen und da wollte die FDP noch einen Tankrabatt. Also dieser Tankrabatt sollte da so aussehen, dass der Benzinpreis erstmal gleich geblieben wäre, aber man dann eben an der Kasse, nachdem man getankt hat, sofort einen Rabatt bekommen hätte und dadurch halt eben direkt weniger gezahlt hätte. Und die Tankstellenbetreiber, die könnten sich dann das Geld vom Staat wieder zurückholen. Das ist so jetzt aber nicht gekommen, sondern die Steuern auf Benzin sollen jetzt für 3 Monate gesenkt werden. Aber wir wollten trotzdem mit ihm jetzt über diesen Vorschlag des Tankrabatts sprechen, um einfach mal an diesem Beispiel zu checken, was jetzt eigentlich Generationengerechtigkeit überhaupt bedeutet. Hallo Jörg.
Hallo Johanna.
Bevor wir jetzt dazu kommen, warum jetzt der Tankrabatt und so deiner Meinung nach keine so guten Ideen sind, kannst du noch mal ganz kurz erklären, was eigentlich Generationengerechtigkeit bedeutet?
Also Generationengerechtigkeit bedeutet für uns, dass die nachrückenden Generationen, also die noch nicht geborenen, aber auch die heute jungen Menschen, mindestens die gleichen Chancen haben wie die Generationen vor ihnen.
Warum hältst du denn jetzt den Vorschlag, wie zum Beispiel diesen Tankrabatt, wenn man an die Generationengerechtigkeit denkt, für nicht so gut, also für keine gute Idee?
Aus einer ganzen Reihe von Gründen. Also es ist wirklich klimapolitischer, finanzpolitischer und sicherheitspolitischer Unsinn. Wir können mal mit Klimapolitik anfangen. Wir haben in Deutschland ein Klimaschutzgesetz und das legt fest, dass alle Sektoren Treibhausgase einsparen müssen, damit Deutschland bis 2030, also schon in 8 Jahren, seine Treibhausgase um 2/3 verringert haben wird. Und der Verkehrssektor ist der Sektor, der das größte Sorgenkind ist, weil der seine Ziele ständig verfehlt. Das heißt, Millionen von Menschen müssen ihr Mobilitätsverhalten ändern, und zwar schnell. Und das wird eben nicht gelingen, wenn man Benzin jetzt 40 Cent günstiger macht, also bezuschusst. Das stellt einfach die Debatte auf den Kopf. Wir haben in der Klimapolitik in den letzten Jahren immer wieder gesagt, Steuersubventionen müssen abgebaut werden für fossile Energien und nicht irgendwie jetzt zusätzlich eingeführt werden. Der Staat gibt jetzt schon Milliarden gegen den Klimaschutz aus über Subventionen und Steuerermäßigungen.
Also man würde damit dann überhaupt nicht weiterdenken. Also für den Moment wäre es dann ganz gut, weil man würde so die VerbraucherInnen würden Geld einsparen, aber auf lange Sicht gesehen wäre es deiner Meinung nach kontraproduktiv.
Ganz genau. Ein Kind, was jetzt heute geboren wird, wird im Laufe seines Lebens durchschnittlich doppelt so viele Waldbrände, 7-mal so viele Hitzewellen und auch 3-mal so viele Flussüberschwemmungen wie im Ahrtal erleben, wie jemand, der heute 60 Jahre alt ist. Also das nochmal zu der unterschiedlichen Betroffenheit verschiedener Generationen von den Klimaauswirkungen.
Und was befürchtet ihr denn jetzt als Stiftung Generationengerechtigkeit? Wenn wir jetzt mal auf den Krieg schauen, der jetzt gerade in der Ukraine ist, denkst du, dass dadurch die Bundesregierung jetzt den Klimaschutz vernachlässigt?
Hoffentlich nicht, weil eigentlich ist der Krieg ja ein Argument für noch mehr Klimaschutz. Wir haben eine Abhängigkeit bei fossilen Energien von Russland oder ganz konkret von dem diktatorischen System von Putin. Und er benutzt unsere Einnahmen, die wir jeden Tag mehrere hundert Millionen Euro in Deutschland für diese fossilen Energien überweisen, um seinen Krieg in der Ukraine zu finanzieren. Das heißt, wir müssen damit aufhören. Wir müssen die Erneuerbaren noch viel stärker ausbauen, viel schneller. Und damit können wir auch das diktatorische System austrocknen oder finanziell zumindest treffen.
Und was hätte das jetzt wieder mit der Generationengerechtigkeit zu tun?
Naja, also die Freiheit und das Wohlergehen zukünftiger Generationen hängt eben jetzt nicht nur von Klima oder anderen Fragen ab, sondern auch von der Staatsform und Wirtschaftsordnung, unter der sie leben. Und Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in ganz Europa sind eben auch wichtig für zukünftige Generationen.
Also wenn wir jetzt nochmal aufs Thema Generationengerechtigkeit konkret zurückgehen, da ist also ein großer Punkt das Klima, den Klimaschutz, weil so, wenn wir jetzt das Klima schaden, werden es spätere Generationen zu spüren bekommen.
Ja, du auch schon.
Oder ja, ich auch schon.
Und finanzpolitisch ist es einfach so, dieser Spritpreiszuschuss, der würde ja allen zugutekommen. Und die Hälfte aller einkommensschwachen Haushalte besitzt gar kein Auto. Deswegen hat die Bundesregierung auch bei ihrem Heizkostenzuschuss gezielt die armen Haushalte unterstützt, die Wohngeld beziehen, weil Wohlhabende nun mal gar keine Zuschüsse brauchen und man jetzt die nicht mit der Gießkanne ausschütten soll. Sonst hat der Staat eben kein Geld mehr für die wirklich wichtigen Dinge und das wäre wiederum dann keine generationengerechte Finanzpolitik.
Weil dann da irgendwie das Geld, wo fehlen könnte später, wo man es braucht, zum Beispiel.
Wenn wir heute über unsere Verhältnisse leben, weil wir völlig unsinnig Milliarden gegen den Klimaschutz ausgeben, dann werden die Spielräume für künftige Generationen kleiner. Kannst du dir vorstellen, wie wenn du jetzt Schulden erbst, die deine Vorfahren gemacht haben, vielleicht weil sie sich halt irgendwelche schönen Konsumgüter oder Reisen geleistet haben und du musst die Schulden zurückzahlen, dann wirst du dir eben nicht mehr so viele Reisen leisten können.
Also ja, könnte es eben sein, dass eben schon meine Generation oder spätere Generationen sich einfach durch jetzt zum Beispiel, ist jetzt nur eins von vielen, sowas wie den Tankrabatt, dass wir uns dadurch später einschränken müssten.
Ja, also es ist wichtig, dass die Schuldenbremse eingehalten wird. Das ist tatsächlich ein ganz wichtiges Mittel für generationengerechte Finanzpolitik.
Schuldenbremse, kannst du da vielleicht noch so einen Satz kurz sagen, um das zu erklären?
Ja, also das ist eben in die Verfassung geschrieben worden 2009 und war damals auch ganz hart erkämpft worden, unter anderem auch von der Stiftung Generationengerechtigkeit und bedeutet eben, dass der Staat nicht beliebig viele Schulden machen kann für konsumtive Ausgaben, also für ja Beamtenpensionen etc., sondern dass es da in der Verfassung einen Riegel gibt, eine Schranke gibt.
Also mein großes Learning hierbei war jetzt, dass es bei Generationengerechtigkeit nicht nur ums Geld geht, sondern einfach auch ganz stark ums Klima und darum, dass wir dann eben in Zukunft auch noch so einen guten Lebensstandard haben können, wie eben jetzt oder Generationen vor uns schon.
Ja, und irgendwie auch, dass wenn jetzt zum Beispiel nur die Spritpreise günstiger gemacht worden wären, dann wäre das irgendwie gar nicht so generationengerecht. Aber mit den ganzen Maßnahmen, die jetzt kommen, also zum Beispiel vor allem das ÖPNV-Ticket, das finde ich halt schon sinnvoll, weil es halt auch gut für die Nachhaltigkeit ist, also auch gut für nachkommende Generationen. Jörg Tremmel von der Stiftung Generationengerechtigkeit hat uns irgendwie ganz schön zu denken gegeben. Und ich habe mich danach auch gefragt, hat unsere Bundesregierung überhaupt auf dem Schirm, also dass da junge Menschen unter den jetzigen Maßnahmen, dass sie die später ausbaden müssen. Und darüber haben wir auch vor den Verhandlungen der Ampelkoalition zu den ganzen Entlastungen auch mit Christian Dürr gesprochen. Er ist Fraktionsvorsitzender der FDP im Bundestag und die FDP war ja die Partei, die ursprünglich den Tankrabatt durchsetzen wollte. Hallo Christian.
Hallo Viktoria.
Der Tankrabatt klingt ja erstmal ziemlich cool für alle Autofahrer, weil sie einfach Geld zurückbekommen. Aber wenn man sich das so ein bisschen genauer anschaut, dann ist es ja für die Umwelt jetzt nicht so super, wenn jetzt mehr Auto gefahren wird. Und das sind ja auch alles Kosten, die der Staat hat, die wir jungen Leute dann irgendwie mal tragen müssen später. Also ganz so generationengerecht finde ich das jetzt vielleicht irgendwie nicht. Wieso haben Sie das denn trotzdem vorgeschlagen?
Also es geht nicht darum, das Autofahren zu pushen, dass da mehr Kilometer abgerissen werden, sondern ich mache mal ein ganz pragmatisches Beispiel. Da ist der junge Auszubildende, der irgendwie 30 Kilometer zu seinem Ausbildungsbetrieb fährt, der von den ganzen steuerlichen Möglichkeiten, die es da so gibt, da profitiert er gar nicht, sondern der sieht jetzt einfach, dass er statt 1,40 Euro auf einmal 2,30 Euro zahlen muss. Und den kostet das richtig Geld, wenn er jeden Tag 30 Kilometer einen Weg fährt und zurück. Der hat ja gar keine Wahl. Da wohnt vielleicht im ländlichen Raum, da ist kein Bus, keine U-Bahn. Der muss also mit dem Polo seiner Mutter, ich sag das mal so deutlich, zum Job kommen. Und da ist ein Tankrabatt etwas, was dem ganz konkret hilft. Der wird deshalb nicht mehr Auto fahren, aber der hat am Ende des Monats jedenfalls ein bisschen mehr übrig, als das zurzeit der Fall ist.
Aber es entlastet ja auch Menschen, die sich das leisten können, also die dann einfach nur ein paar mehr Freizeitfahrten mehr machen, oder?
Also ob die Leute mehr fahren, weiß ich nicht. Wir hatten noch Benzinpreise vor einigen Monaten, die waren bei 1,30 Euro, 1,40 Euro. Damals ist ja auch nicht ganz Deutschland durch die Gegend gefahren. Es ist ein bisschen schwierig, an der Tankstelle sozusagen so eine Art Sozialprüfung zu machen. Also nach dem Motto, wie viel verdient der Autofahrer, der da gerade getankt hat, das macht das total kompliziert. Deswegen haben wir gesagt, Tankrabatt. Und ich sage immer, es wäre nicht fair, wenn der Azubi, von dem ich vorhin sprach, wenn der sozusagen in Geiselhaft genommen wird von dem Wochenende SUV-Fahrer, das wäre nicht fair. Ja, den entlastet man auch, ist nicht gewollt, wäre so. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Menschen, die echt angewiesen sind aufs Auto, die zum Job kommen müssen, zur Ausbildungsstelle, dass die jetzt eine faire Chance bekommen und ein bisschen mehr haben von ihrem Netto.
Es gibt jetzt aber auch zum Beispiel die Möglichkeit, statt jetzt einen Tankrabatt, dass man sagt, okay, wir bauen jetzt einfach ganz, ganz schnell den ÖPNV aus, weil so müssen sich die Leute zum Beispiel auch kein Auto mehr leisten können, sondern haben einfach einen gut ausgebauten ÖPNV auch in ländlichen Regionen zum Beispiel. Wieso fokussiert man das jetzt nicht gegenüber dem Autofahren günstiger machen?
Also natürlich machen wir das auch. Da heißt immer der schöne Politikerspruch, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Aber das werden wir natürlich nicht in 3 Monaten hinbekommen. Also was da versäumt worden ist in den letzten 20 Jahren, das kriegen wir jetzt nicht so schnell gestrickt. Und ganz offen, das wird auch nicht überall perfekt möglich sein. Also wenn wir, sage ich mal, ein kleines Dorf nehmen mit 200 Einwohnern, da wird kein U-Bahn-Anschluss hinkommen, das ist offensichtlich. Und der Busanschluss, ja, vielleicht kriegt man was hin. Aber wenn der Bus da irgendwie 12-mal am Tag fahren soll, da müssten die Leute schon sehr viel Bus fahren. Und das ist vielleicht auch nicht sinnvoll, wenn dann der große, ich sag mal, Dieselbus mit 2 Leuten durch die Gegend fährt. Das hat mit Klimaschutz dann auch wieder nichts zu tun.
Bei der Generationengerechtigkeit geht es ja aber nicht nur ums Klima, sondern auch Geld. Also ihr nehmt da gerade Geld in die Hand und der Staat macht vielleicht Schulden, die wir als junge Leute bezahlen müssen. Wie rechtfertigt man das denn dann bei Entscheidungen zum Beispiel?
Du rennst bei mir super offene Türen ein. Ich habe mal als junger Liberaler, das ist die Jugendorganisation der FDP, sehr dafür gekämpft, dass die Schuldenbremse ins Grundgesetz kommt. Weil ich immer gesagt habe, es kann doch nicht angehen, dass die Politiker, die jetzt in der Verantwortung sind, das war so in den 90er Jahren, dass die total viele Schulden machen. Und das zahle ich oder meine Kinder, ich habe jetzt mittlerweile 2 Kinder, die zahlen das alles wieder zurück. Das ist doch nicht fair. Und deswegen haben wir diese Schuldenbremse ins Grundgesetz geschrieben, brauchte 2/3 Mehrheit, also große Mehrheit im Deutschen Bundestag. Es gab jetzt im letzten Bundestagswahlkampf so ein paar Parteien, die gesagt haben, das wollen wir wieder killen. Ich bin sehr dagegen, weil das ist so eine Versicherungsfunktion für die junge Generation, dass da eine echte Schuldenbremse drin ist. Die ist aber durchaus klug. Die Schuldenbremse sagt nämlich auch, in einer absoluten Ausnahmesituation, das ist jetzt die Pandemie gewesen, das ist sicherlich auch der Krieg in der Ukraine, da darf die auch mal ausgesetzt werden, damit nicht alles zugrunde geht sozusagen, damit die Unternehmen nicht pleite gehen und so weiter. Also vieles zerstört wird, von dem dann wiederum die junge Generation auch in Zukunft profitiert. Also es ist ganz gut ausgewogen. Einerseits Schuldenbremse, andererseits auch die Notsituation, die wir leider zurzeit haben. Und das ist übrigens ein Grund, warum wir so sehr darauf pochen, findet nicht immer Beifall bei allen, aber so sehr darauf pochen, dass wir 2023 die Schuldenbremse wieder komplett einhalten, damit die junge Generation vor solcher Schuldenmacherei geschützt wird.
Ihr als FDP habt ja jetzt den Tankrabatt vorgeschlagen. Es gibt aber auch noch andere Vorschläge, also die SPD das Mobilitätsgeld und die Grünen das Energiegeld. Wie einigt man sich denn da jetzt? Also ihr seid ja alle in einer Koalition, ihr müsst ja irgendwie auf eine Lösung kommen. Sagt ihr dann irgendwie, die SPD hat beim letzten Mal ihren Willen durchbekommen, jetzt sind wir mal dran? Oder wie macht man das da?
Ganz so ist es nicht. Also wir tauschen schon Argumente aus, aber es ist ein bisschen wie, wenn die Familie zusammensitzt und sagt, fahren wir dieses Jahr an die Ostsee in Urlaub oder in den Bayerischen Wald. So, und dann manchmal spielt auch die Frage beim letzten Mal eine Rolle. Ich vertiefe das jetzt nicht so sehr, weil ihr bohrt mich so, dass ich hier gerade Dinge sage, die ich normalerweise nicht so öffentlich sagen würde. Aber ja, klar, jeder Partner möchte auch seine Punkte mal durchsetzen. Das ist auch, glaube ich, fair. Aber aber was wir machen in der Ampelkoalition, wir setzen uns zusammen und tauschen die Argumente aus und lernen dann auch viel neue Dinge und sagen, Mensch, von der Seite habe ich es noch gar nicht betrachtet. Das ist vielleicht ein kluger Hinweis. Und dazu gehört auch mal ein Kompromiss. Ja klar, dass man sagt, okay, das hätte ich jetzt nicht so gerne gemacht, auch nachdem ich nochmal drüber nachgedacht habe, aber dafür machen wir was anderes möglich. Und so funktioniert ja Gesellschaft. Es gibt ja nicht den einen, der die beste Idee hat und dann alles durchsetzt, sondern es gibt viele gute Ideen und man darf unterschiedlicher Meinung sein. Demokratie, Wahlen auswählen, hängt damit zusammen, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Und das ist, finde ich, sogar gerade super in der Demokratie.
Ihr tretet ja als Regierung gerade sehr geschlossen auf. Also ich bekomme jetzt nicht mit, dass es da irgendwie Streit gibt oder so. Sieht das denn hinter den Kulissen anders aus oder läuft da auch immer alles so harmonisch ab, wie es nach außen wirkt?
Also es ist harmonisch, das ist vor allem fair, aber natürlich diskutieren wir. Ob man es jetzt streiten nennt, weiß ich nicht. Ist gar nicht nötig, weil wir sprechen miteinander. Ich habe vorhin über Kompromisse gesprochen, die notwendig sind. Und das heißt auch, dass man diskutieren muss, wenn man unterschiedliche Meinungen hat. In der Ampelkoalition ist ja nicht so, dass man danach verheiratet ist, wenn man eine Koalition gemacht hat. Das gilt für jede Regierungskoalition, sondern unterschiedliche Parteien, die echt unterschiedliche Auffassungen haben, das ist bei uns auch so, die arbeiten zusammen und sagen, okay, wo sind Dinge, die wir gemeinsam machen wollen? Und insofern ist das eine Diskussion. Das ist bei uns ein bisschen anders als bei der GroKo vorher, weil die haben meistens öffentlich total gestritten und haben sich in ihre Räume zurückgezogen und diskutiert und haben nichts entschieden. So, wir wollen das genau andersrum machen. Wir diskutieren und streiten jetzt nicht öffentlich, weil das niemandem hilft. Unsere Positionen sind ja bekannt, sondern wir setzen uns hinter verschlossener Tür zusammen. Das finden Journalisten manchmal nicht ganz so gut, das verstehe ich auch, aber hinter verschlossener Tür diskutieren wir und sagen dann der Öffentlichkeit, so, das ist der Weg, den wir gemeinsam gehen wollen. Ich finde, das ist irgendwie besser als öffentliche Streiterei, wo dann kein Ergebnis bei rumkommt.
Super, dann vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast.
Danke dir, hat Spaß gemacht.
Das Gespräch haben wir ja vor den Verhandlungen geführt. Das heißt, da hatte irgendwie noch jede Partei so ein bisschen den eigenen Plan und die eigenen Sachen, die sie durchbringen möchte. Und jetzt mussten sie sich ja quasi auf eine Lösung einigen. Und es war mal ganz interessant, wie er das jetzt beschrieben hat, wie die sich dann einigen. Also, dass es manchmal aber auch echt einfach so ist, die SPD hat zum Beispiel beim letzten Mal ihren Willen durchbekommen, jetzt wollen wir mal unseren Willen durchbekommen.
Ja, ich fand es auch echt spannend, mal so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen zu kriegen, was man ja sonst gar nicht so mitkriegt.
Ja, und ich habe jetzt das Gefühl, Generationengerechtigkeit wird irgendwie schon mitgedacht, aber oft sind natürlich Lösungen auch erstmal so ein bisschen kurzfristig angedacht. Also, dass jetzt kurzfristig Menschen geholfen wird. In dem Paket, was da jetzt aber sozusagen verabschiedet wurde mit den ganzen Maßnahmen, finde ich zum Beispiel besonders so dieses 9-Euro-Ticket ganz gut, weil ich das Gefühl habe, auch wenn das jetzt erstmal nur für 90 Tage gilt, habe ich irgendwie das Gefühl, dass vielleicht so ein paar Menschen dann umsteigen auf ÖPNV, weil sie doch merken, okay, vielleicht klappt das doch ganz gut und ich kann das Auto mal stehen lassen. Und das wäre ja für die Generationengerechtigkeit auf jeden Fall gut, wenn mehr fürs Klima gemacht wird und mehr aufs Klima geachtet wird.
Ja, vor allem ist auch echt dieses 9-Euro-Ticket ja krass günstig. Ich glaube, aktuell liegt das Monatsticket in Berlin bei 90 Euro und da ist ja 9 Euro auf jeden Fall viel weniger. Aber ich habe auch schon mal gemerkt, so wieder, wie unterschiedlich so die Lebensrealitäten sind zwischen Stadt und Land. Also uns haben jetzt erstmal die Benzinpreise nicht so sehr gejuckt, aber Silke auf dem Land, also die hat's voll gespürt.
Ja, für die hat's voll ihren Alltag verändert. Aber trotzdem muss ich irgendwie sagen, es ist halt auch einfach extrem viel Geld, was die da gerade irgendwie nochmal ausgeben. Und das ist alles Geld, was halt unsere Generation und nachfolgende Generationen irgendwie nochmal bezahlen müssen. Klar, es ist jetzt gut, dass auch gute Sachen fürs Klima gemacht werden, wie jetzt zum Beispiel dieses 9-Euro-Ticket. Aber es kostet halt irgendwie alles trotzdem Geld.
Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass sich diese beiden Punkte der Generationengerechtigkeit so gegenseitig manchmal so ein bisschen ausspielen. Also man will das eine erreichen, zum Beispiel irgendwie Klimaschutz, aber dafür hält man das andere nicht ein, also jetzt nicht irgendwie wieder neue Schulden zu machen. Und irgendwie, ja, das passt oft beides nicht so ganz zusammen, obwohl das ja eigentlich wichtig wäre. Ansonsten nehme ich aus der Folge mit, dass einfach das Thema Generationengerechtigkeit, das ist jetzt bei uns, glaube ich, viel präsenter. Da denken wir jetzt öfter drüber nach, wenn so Entscheidungen getroffen werden. Und es ist auch irgendwie so ein bisschen unsere Aufgabe, finde ich, uns dafür ein bisschen einzusetzen oder einzustehen, weil es uns ja betrifft.
Aber jetzt interessiert uns natürlich auch noch, was haltet ihr von den Maßnahmen? Also findet ihr das gut, weil ihr jetzt zum Beispiel selber mit dem Auto jeden Tag zur Schule oder auf die Arbeit fahren müsst und denkt, ihr spart da jetzt einfach wieder mehr Geld? Oder hättet ihr euch vielleicht auch noch andere Sachen gewünscht, die jetzt gar nicht so berücksichtigt werden? Schreibt uns das gerne über Insta oder auch über eine Mail. Und auch wenn ihr irgendwelche Themen habt, die euch beschäftigen, schreibt uns das auch immer gerne.
Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne ein paar Sterne da, wo ihr gerade den Podcast hört, einfach damit der Podcast sichtbarer wird für andere und die noch mehr hören können.
Und ansonsten hören wir uns dann in 2 Wochen wieder. Abonniert auch noch gerne den Podcast und dann war's das schon mit der Folge. Tschüss!
Die und du. Dein Politik-Podcast von Das Ding und dem SWR Hauptstadtstudio Berlin. Neue Folgen alle 2 Wochen in der Das Ding-App, der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.